Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
Das ist doch mal ein großartiger Einstieg in die letzte Podcast-Episode des Jahres 2022. Denn Christian Schmicke hat es mir ja gerade noch mal ins Gedächtnis gerufen und er hat recht. Heute ist ja Wintersonnenwend und damit der dunkelste Tag, wenn wir den überstanden haben, lieber Christian, ist alles gut. Erstmal herzlich willkommen zur neuen und zur letzten Ausgabe des Jahres mit Christian Schmicke, dem Chefredakteur von Reise von Neuen.
Und mit der Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander. Hallo Sabrina.
Lieber Christian, wir sprechen heute das allerletzte Mal miteinander und das nächste Mal, können wir gleich mal schon erwähnen, ist es dann am 11. Januar 2022. Bis dahin machen wir eine richtig schöne Weihnachts- und Neujahrspause. Heute aber geht es nochmal so ein bisschen ans Eingemachte und vor allem gibt es einen ganz tollen Ausblick mit einem Mann, der, wie ich finde, ganz viele Zahlen immer hat, der aber ganz viele Einblicke auch hat und der auch schöne Perspektiven gibt, was alles kommen kann und was vielleicht auch alles möglich ist für die Branche nächstes Jahr.
Genau, du hast ja eben schon richtig gesagt, ab heute bzw. ab morgen wird es nur noch wieder heller. Das heißt also, die ganz kurzen Tage sind dann vorbei. Und ganz so negativ sind eigentlich auch die Aussichten nicht, die uns Markus Heller im Gespräch präsentiert. Als Gesellschafter der Unternehmensberatung Dr. Fried & Partner und des Marktforschungsunternehmens Travel Data and Analytics hat er einen sehr fundierten Einblick in alle Daten und Entwicklungen der deutschen Reisebranche. Und ja, da habe ich gedacht, das ist genau der richtige Gast. Der war übrigens auch Ende vergangenen Jahres schon mal bei uns, um sich mal über die Perspektiven für das Jahr 2023 und auch darüber hinaus zu unterhalten.
Und die hören wir jetzt. Hier kommt der Talk der Woche.
Hallo Markus.
Hallo Christian, servus.
Ich mag die Frage ja fast nicht mehr stellen, weil sie ist so oft gestellt worden und sie ist so oft beantwortet worden. Aber dir als dem Herrn der Zahlen möchte ich die Frage trotzdem nochmal stellen. Was glaubst du denn, wie sehr die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Touristik im nächsten Jahr ins Kontor schlagen werden und welche Segmente es am stärksten erwischt?
Klar, spannende Frage. Ja, ich denke, wir werden natürlich ein paar wirtschaftliche Auswirkungen spüren. Wir sehen ja in der Branche jetzt schon, dass wir Preissteigerungen haben, wobei das ganz interessant ist immer die Interpretation, woher kommt eigentlich eine Preissteigerung? Ich denke am Anfang mit Ausklang von Corona und am Anfang der Reisewelle sind wir relativ schnell in einem höherwertigen Geschäft unterwegs gewesen, haben teilweise Warenkorbgrößen, ich sage jetzt absichtlich Warenkorbgrößen gehabt, die bei 10, 15, teilweise bis zu 20% über der 2019er Marke lagen. Das liegt natürlich einerseits daran, dass ich die Hoffnung habe, dass die Branche etwas weiter lernt und auch gelernt hat aus den Jahren, dass man nicht mehr alles verramschen muss, sondern dass man wertige Produkte auch zu einem wertigen Preis verkaufen kann. Jetzt mittlerweile hat sich das natürlich das Blatt ein wenig gewendet und wir haben massiv hohe Inflation. Ja, das bleibt abzuwarten. Ich glaube schon, dass wir eine Auswirkung haben werden. Und wenn man darüber nachdenkt, wie sich Preissteigerungen auswirken, dann wird sich da sicherlich sehr stark, wird das sehr stark natürlich eine Grundlage haben, wie jetzt die weiteren wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen gestaltet werden. Es gibt ja ein paar Aussagen, die dahin gehen, dass die Inflation nicht unbedingt weiter galoppieren muss. Mhm. Wir haben zunehmend wieder Instrumentarien, die angewendet werden, wie Kurzarbeit, die erleichterte Zugang zu Kurzarbeit verlängert wird. Also es gibt ein paar Rahmenfaktoren, die vor allem, ich finde, für den Urlaubsbuchenden ein wichtiger Punkt sind, dass nämlich die Angst davor, irgendwann kein Geld mehr für den Urlaub zu haben, zunächst mal etwas gemildert ist. Wenn wir es jetzt auch noch schaffen, wie so die ersten Meldungen kommen, dass das ganze Thema Gas- und Energieprobleme nicht ganz so dramatisch werden könnte, weil wir alle weiter brav sparen und unsere Weihnachtsbeleuchtung auslassen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das nächste Jahr auch kein schlechtes Jahr wird. Wir hatten ja auch in diesem Jahr schon ein sehr gutes Jahr. Wir liegen gute 10-12% unter dem Markt von 2019. Mhm. Das liegt aber vor allem an dem etwas schleppenden Wintergeschäft. Der Sommer war für fast alle Zielgebiete recht gut.
Die TUI hat jetzt kürzlich ihr Sommerprogramm für den nächsten Jahr veröffentlicht. Und interessanterweise ist der Konzern dann gleich auf All-Inclusive, Thema 1, ist ja auch nicht ganz neu, und Familien, Thema 2, eingegangen. Glaubst du, dass das die richtige Strategie ist grundsätzlich für das kommende Jahr?
Ja, wie ich es gerade angedeutet habe. Also ich glaube, der Verbraucher braucht eine gewisse Sicherheit für sich. Ja, und das sind natürlich zwei Segmente, All-Inclusive genauso wie Familien. Wenn ich dort diesen sehr preissensiblen Menschen, die natürlich schon merken, ob ihre Gasrechnung, ihre Stromrechnung um 100 oder 100, 150 Euro steigt, diesen Segmenten etwas anzubieten, um mehr Sicherheit zu haben, dass man sich sagen kann, ja, ich kann mir nächstes Jahr auch noch meinen Urlaub leisten, sind das, glaube ich, definitiv die richtigen Schritte, die die Veranstalter da gehen. Ich denke mal, was dazu kommt, wird sein, dass wir wenn ich jetzt mal so die Segmente durchgehe, die Preissegmente, ich glaube, in den hochwertigen Preissegmenten werden wir weniger Probleme haben. Ich denke, dort wird auch weiterhin das Geld vorhanden sein, um hochwertig reisen zu können. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da innerhalb des Warenkorbs Veränderungen gibt und nicht mehr nur das Best-of gewählt wird, sondern vielleicht auch irgendwann mal die hochwertige Mittelklasse. Ich denke, das mittlere Preissegment wird natürlich das sein, das am spannendsten zu beobachten sein wird, weil wir dort natürlich eine grundsätzlich kaufkräftige Klientel von Menschen haben, die jetzt aber genau anfängt, natürlich auch ihr Verhalten etwas zu ändern. Das war sehr interessant. Ich hatte mich letzte Woche mit jemandem aus dem Lebensmitteleinzelhandel unterhalten und das war sehr spannend, was der Kollege damals gesagt hatte, war, dass die mit dem Hereinkommen der Krise, insbesondere des Russlandkrieges, wir doch eine Verhaltensveränderung auch im Lebensmittelbereich sehen, nämlich die Menschen, die in der Vergangenheit sehr viel Bio gekauft haben, dass die plötzlich nicht mehr jedes Mal die Biobrust kaufen, die Hühnerbrust vom Biohuhn, sondern durchaus gerne mal wieder auf das klassische Schlachtvieh, sage ich mal, zurückgreifen. Also wir sehen daran, es wird auch weiter Fleisch gegessen, aber es muss vielleicht nicht mehr immer das Teuerste auf dem Tisch sein. Und so sehe ich das ähnlich für die Urlaube. Ich denke, das untere Segment, das Preisklassen untere Segment, das wird sicherlich über solche Produkte wie All-Inclusive, bei der Stange gehalten. Und ich bin grundsätzlich zuversichtlich, weil auch die letzten Jahre gezeigt haben, auch die Corona-Krise gezeigt hat, der Deutsche und ich glaube der Mensch generell in unseren Breitengraden und mit unserer Schulbildung im Background wird auch weiterhin reisen wollen. Und ich gehe davon aus, dass es auch im nächsten Jahr durchaus ähnliche Zahlen zutage gebracht werden, wie wir es aktuell haben.
Okay, dann lass uns doch mal über das nächste Jahr ein wenig hinausblicken. Während der Pandemie hieß es ja sehr oft, dass Corona ja so eine Art Trigger oder Booster oder wie du es auch immer nennen willst, für die Digitalisierung der Reisebranche sei. Stimmt das eigentlich nach deiner Beobachtung?
Ja, definitiv. Und das Spannende dabei ist, was da gerade passiert, und da haben wir natürlich das Glück, dass wir mit unserer Firma, mit unserer Beratung, aber genauso auch mit den Kollegen in Nürnberg, mit den Daten, Zahlen, Daten, Fakten, relativ viel unter die Motorhauben der Konzerne schauen können und der Unternehmen generell. Was ich glaube, was passiert ist, bis vor Corona, da hat man sich so immer wieder jede Saison von Neuem aufs Neue durchlaveriert und gesagt, ja, da machen wir nächstes Jahr noch ein Projekt und dann machen wir hier was und dort was. Und es gab nur wenige, die wirklich massiv vorangeschritten sind. Und wenn ich mir jetzt heute anschaue, wie die Investments bei den Unternehmen laufen, wir sehen klar, dass mit dem Reisebeginn die Menschen und die Unternehmen und da wirklich auch die großen Unternehmen gesehen haben, sie werden so nicht weiterwerkeln können. Das heißt, es laufen gerade eine Reihe von großen IT-Projekten, die genau diese Transformation antreiben. Und das ist nicht nur einer oder zwei, das sind eine ganze Reihe von Unternehmen. spannend im mittelständischen Bereich ist. Ich denke, auch da hat es Ansätze einer Digitalisierung gegeben. Und zwar denken wir einfach so daran, wie wir jetzt gerade kommunizieren, ob über Teams oder Zoom oder ein anderes Medium. Das hat sich natürlich geändert. Und ich denke auch, dass gerade wenn wir jetzt auf die Reisebüros mal kommen, im stationären Vertrieb, die Digitalisierung damit auch Einzug gehalten hat. Ich denke, es gibt heute kaum mehr Reisebüros, die sich leisten können, nicht in entsprechenden Social-Media-Kanälen unterwegs zu sein und diese Kanäle dann, die dann dort auch angesprochen werden, über digitale Medien zu bedienen. Also sprich über Videokonferenzen, auch mal das Beratungsgespräch zu gestalten.
Das zweite große Thema, das ja auch schon seit einer Reihe von Monaten oder Jahren durch die Branche geistert, ist die Individualisierung. Die Individualisierung der Pauschalreise sozusagen. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Spezialisten, die sich mittlerweile daran gemacht haben, ja, also Plattformen dafür zu bieten, dass sich Menschen ihre Reisen, ihre Rundreisen individuell zusammenstellen können. Kürzlich hat aber auch TUI-Chef Sebastian Ebel nochmal formuliert, dass das ein stärkerer Fokus für sein Unternehmen sein solle. Wo siehst du da den Zusammenhang zwischen Anspruch und Realität?
Also ich denke mal, im Reiseumfeld, wenn man als Unternehmen, und da sage ich mal eher so wie ein Großhändler, was ja die Reiseveranstalter letztendlich sind, wenn man dort als Unternehmen in Zukunft noch eine Rolle spielen will, wird man sich dieses Themas nicht erwehren können. Das heißt, wir werden da sehr klar in die Richtung weitergehen, wobei ich da sagen muss, auch das ist eigentlich schon seit Jahren, steht das seit Jahren auf der Agenda. Mhm. Interessant, wenn dann der eine oder andere das heute erst quasi postuliert. Also wo kommt der Druck her? Der Druck kommt ja schon seit einigen Jahren erstens von denen her, also sprich von den Gästen, von den Urlaubern, die sich ihre individuellen Leistungen selber im Internet natürlich zusammenstellen. Ja, dann wird also bei, keine Ahnung, bei Smoodoo der Flug gebucht, bei Booking das Hotel und das wird alles individualisiert gemacht und diese Klientel hat man lange geglaubt, dass sie am Ende verloren ist. Ich glaube aber, dass diese Klientel auch irgendwann keine Lust mehr hat, sich jedes Mal alles selber zusammenzupicken und die werden natürlich in Zukunft nach Möglichkeiten suchen, wo sie möglichst individuell und trotzdem in einer Art von Service-Paket etwas zusammengestellt bekommen. Und ich denke, was der Herr Ebel sagt, ist auch mit Sicherheit der richtige Weg. Wir haben aber auch in diesem Thema natürlich schon seit einigen Jahren das ganze Thema dynamisches Paketieren und die TUI, die hat sich natürlich auch im Bereich Musement, also im Bereich zusätzlicher Leistungen verstärkt. Und das heißt, die Logik ist ja eigentlich, die Leistungen liegen auf dem Tisch, sie sind alle in irgendeiner Form buchbar und Herr Ebel sagt jetzt, was auch vollkommen richtig ist, wir legen da die Klammer drum und bieten das als Service an. Ich glaube, was der Unterschied ist, die großen Unternehmer und Unternehmenslenker sehen zunehmend das Thema als Serviceleistungen, die sie dem Kunden erbringen können und weniger als, ich nenne es jetzt mal Pauschalreiseversicherung. Das war leider so ein bisschen in der Vergangenheit, da stand das Pauschalreisethema immer massiv unter der Rubrik, wir sichern dir die Reise ab. Mhm. Ich glaube aber, der Ansatz ist viel smarter zu sagen, wir übernehmen Serviceleistungen für dich, Kunde, und das mit den besten Konditionen und auch mit den besten Quellen, die wir anbinden können. Und das wird sicherlich die Zukunft, insbesondere des Großhandels in der Touristik sein.
Das Brot- und Buttergeschäft der Touristik, also zumindest der großen Veranstalter, bleibt ja aber nach wie vor Flug, Transfer, Hotel, Pauschalreise, fertig. Wie siehst du da die Zukunft? Also wird das seinen Stellenwert behaupten können?
Ja, ich glaube, wir sind schon auf dem Weg dahin, dass sich das als Kernprodukt erhalten wird. Aber, und das ist ganz wichtig, wir haben schon vor Jahren Vorträge auch gehalten und interne Analysen gemacht, wo wir über Ansätze der sogenannten Mass Customization gesprochen haben. Und was ist Mass Customization? Ist letztendlich wie bei den vielen Automobilherstellern. Wir haben natürlich in der Touristik die Herausforderung, dass diese Massenproduktion nicht wie bei einem physischen Produkt irgendwo im Regal vorgehalten werden muss, sondern wir haben es in unseren Systemen drin, was einerseits es eigentlich alles einfacher machen sollte, es auf der anderen Seite allerdings auch die Komplexität massiv erhöht. Das heißt, am Ende werden wir darauf hinauslaufen, dass wir die Individualisierung der Pauschalreise erleben werden, wo ich mir sehr gut vorstellen kann. Das ist wie beim Auto. Der Motorblock ist halt der gleiche in einem Dreier BMW, whatever, in welcher Typologie auch immer. Aber am Ende das Drumherum, die Farbe und ob ich noch irgendwelche Dimmer oder sonst was da drin habe, das wird halt am Ende das unique Produkt ausmachen. Und ich denke, dass auch in unserer Gesellschaft diese Individualisierung voranschreiten wird. Aber immer wohl wissen, dass wir am Ende ja die sogenannten Economies of Scale produzieren müssen. Das heißt, wir müssen einerseits massentaugliche Produkte haben, die aber am Ende möglichst jedem sehr individuell unterschiedlich schmecken.
Also das Dilemma der Massenindividualisierung sozusagen.
Ja, also
als
ich
Verbraucher
sag mal so,
überlege ich mir nochmal, wie ich das so finden soll, aber logischerweise ist da ein Punkt, klar.
Naja, die Zeiten, ich sag mal so, wie unsere Vorfahren, sag ich mal, wie Eltern oder Großeltern Rimini 10 Reihen nebeneinander oder hintereinander in den Wartestühlen lagen, verständlich, dass das nicht mehr so viele wollen. Ja, jeder würde gerne individuell in einem Liegestuhl liegen und sich die Sonne auf die Brust scheinen lassen. Und ich glaube, das in der Branche voranzutreiben und auf einem intelligenten Produktionsweg es hinzubekommen, Masse, aber in Klasse zu produzieren, das wird sicher auch die Logik sein, wie in Zukunft Reisen funktioniert.
Markus, dann lass uns doch nochmal einen Blick auf den Vertrieb werfen. Also ihr betreibt ja neben eurer Unternehmensberatung Dr. Fried und Partner auch noch Travel Data and Analytics und seid da ganz nah am Puls der Touristik. Und wenn ich euch richtig verstanden habe, dann haben tatsächlich die OTAs, also die digital agierenden Vertriebsleute gegenüber dem stationären Vertrieb in jüngerer Vergangenheit durchaus bemerkenswert gewonnen. Wird sich das so fortsetzen?
Das kann sein, es muss nicht sein. Ich gehe nicht davon aus, dass wir irgendwann mal eine 100% Online-Vertriebslandschaft haben werden. Das hängt aber jetzt auch sehr stark von dem zuvor Gesagten ab, nämlich wie leicht wird es einem Kunden letztendlich gemacht, durch diesen Dickicht der Individualität zu kommen und durch dieses Dickicht. Mhm. Ja, wir haben gesehen, dass der Stationärvertrieb in diesem Jahr etwas verloren hat. Also absolut in den eigenen Umsätzen etwas verloren hat und dass der Online-Vertrieb überproportional zu seinen eigenen Umsätzen hin gewachsen ist. Das heißt aber, dass sich im Moment, ich sage mal, das Verhältnis grob die Waage hält mit leichtem Vorteil für den Online-Vertrieb. Ob das so sein bleiben wird und ob diese Wachstumsraten weitergehen, das kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehe ich nach wie vor eine extrem hohe Existenzberechtigung für den Vertrieb, der sich eben daran ausrichtet, wie er den Menschen mit Services und Individualität unterstützen kann. Und ich möchte auch nochmal eins betonen, nur weil der Online-Vertrieb nach vorne marschiert, heißt das ja noch nicht, dass immer nur das oder dass da auch mit das margenträchtige Geschäft damit gemeint ist. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, das müsste man sich mal genauer anschauen in den Zahlen, dass das margenorientierte Geschäft nach wie vor etwas stärker beim individuellen Vertrieb bleibt und wir natürlich in der Massenware, die vielleicht wirklich keinen umfassenden Beratungsbedarf haben, sicherlich auch noch mal ein Stück weiter im Online-Vertrieb nach vorne gehen werden. Ich glaube aber, für beide Kanäle hat es seine Berechtigung. Und übrigens auch da an der Stelle ein Wunsch von mir. Irgendwann, hoffe ich, werden wir diese Differenzierung in Online- und Stationärvertrieb auch etwas hinten anstellen können. Denn meine Einschätzung ist, dass wir sehr wohl im Stationärvertrieb auch schon viele Online-Komponenten haben.
Was kann denn der stationäre Vertrieb, der, wie du richtig sagst, ja mittlerweile längst auch online ist und auch digital aufgestellt ist und alle möglichen Kanäle zur Verfügung stellt, um mit ihm in Kontakt zu treten. Neben so Dingen, die sich in der jüngeren Vergangenheit ja eingebürgert haben, wie beispielsweise ja also Beratung auf Termin, noch tun, um da an Land zu gewinnen.
Ich meine, worüber wird im Online-Geschäft die Schlacht geschlagen? Letztendlich über Reichweite. Ich denke, an der Stelle muss man klar sagen, sind die Franchise-Organisationen, die Kooperationen gefordert, diese Reichweite ihren Mitgliedern auch zur Verfügung zu stellen. Und da, glaube ich, ist schon noch ein ganz schön großer Schritt zu tun, weil wir auf der Ebene dieser Zentralen leider nicht so wirklich sehen, dass es massive Schritte nach vorne gibt, um einfach diese Reichweite zu realisieren. Und was heißt Reichweite? Das ist ja natürlich auch ein Modell, egal ob Expedia oder Booking oder you name it. Da haben alle sehr viel Geld für diese Gewinnung von Reichweite bisher gelassen. Und letztendlich wird das wahrscheinlich ein Einzelbüro natürlich nicht leisten können, außer es ist in einer ganz engen Nische unterwegs. Aber ich sag mal, diese Reichweite, da werden sich diese Kooperationen und die Ketten wahrscheinlich sowieso auch alle etwas stärker damit beschäftigen müssen, wie sie über Online-Portale den Kunden, also das Geschäft um den Kunden mitgestalten können.
In diesem Jahr gab es ja so ein bisschen Zoff, ne, zwischen Reisebüros, Veranstaltern, Airlines, Flughäfen, wer da alles so mit bei war bei dem ganzen Chaos. Und immer wieder werden ja auch mal Stimmen laut, die sagen, man müsse das Verhältnis zwischen Vertrieb und den Leistungsträgern irgendwie auf neue Füße stellen, um die Leistung der Reisebüros, die ja mittlerweile dann eben nicht nur einfach Buchung ist, sondern auch vielfach Abwicklung, Umbuchung und Flugzeitenänderungsbewältigung und Ähnliches, entsprechend vergüten. Wo siehst du da den Weg in die Zukunft?
Ja, ich denke, zwei große Ketten machen es vor. Einmal die Kollegen von der TUI mit den TUI-Shops, aber genauso auch der Reisebürokette. Die haben diesen vorhin schon mal angesprochenen Omnichannel-Ansatz schon ziemlich gut in der Abbildung. Und natürlich wird es so sein, dass, das habe ich vorhin damit gemeint, wenn ich einen Kunden auf einer Online-Seite hole, dass ich den dann auch in eine persönliche Betreuung, in eine Agentur überführen kann. Mhm. Und dass diese Dinge dann auch entsprechend vergütet werden, auch selbstredend. Und da wird es, glaube ich, hingehen. Wir werden darüber nachdenken müssen, ob wir so etwas nur in einem eng getriebenen Kettengeschäft gestalten können oder ob nicht die Franchiser auch willens und bereit sind, ihren Teil in dieser Wertschöpfung quasi mit zu übernehmen. Ja, das kann halt sein, dass das mal vielleicht nur ein Service on top ist. Es kann auch sein, dass es die Buchung ist, die abgeschlossen wird. Da wird man sich intelligent drüber nach. Da denkt man auch heute natürlich schon intelligent drüber nach, wie kann man das in der Vergütung auch aufsplitten und abbilden. Aber am Ende wird es darum gehen, dass es Organisationen gibt, die nicht mehr getrennt stationär und online unterwegs sind, sondern tief integriert. Und das wird, glaube ich, die wichtigste Antwort sein. Und auch da nochmal, auch da sind die Ketten und Kooperationen in der Pflicht oder die Franchise-Organisationen, die schauen müssen, dass sie solche Services entsprechend ihren Leistungsträgern auch zum Angebot bringen.
Aber heißt das deiner Meinung nach, dass man sich dann zusätzliches Geld aus der Sicht des Vertriebs vom Kunden holen muss und nicht als Provision von den Leistungsträgern?
Das ist dann tatsächlich, wenn man so ein bisschen die tieferen Sphären der Kalkulation und der Margenberechnung kennt, dann ist das eine Herausforderung. Also wir hatten ja vorhin über die Transformation gesprochen. Da will man vorneweg anfangen mit den großen Reservierungssystemen und Veranstaltersystemen, die technischer erstmal in die Lage gesetzt werden müssen und versetzt werden müssen, hochflexible Vergütungs- oder komplexe Vergütungssysteme abzubilden. Mhm. Erstens. Das zweite ist die Frage, wie kann so etwas ausschauen? Ja, ich glaube schon, dass für einzelne Leistungen auch der Kunde mal zahlen können sollte. Und zwar insbesondere dann, wenn er Services in Anspruch nimmt, die er sonst, nicht in Anspruch oder so in der Art nicht bekommen würde. Und ich bin eigentlich schon ein Verfechter von, in Deutschland haben wir es immer Serviceentgelte genannt, in der Schweiz gibt es seit Jahrzehnten Aufwandspauschalen, auch in Österreich. Der Kunde ist dort bereit, über 100 Schweizer Franken pro Buchung zu zahlen. Warum tut er das? Weil er mit einem Service zufrieden ist. Und ich glaube, wir werden dort in einem Mischmodell auch in Zukunft unterwegs sein müssen. Und da wird auch der Vertrieb letztendlich sagen müssen, was er sich an Aufwand vorstellt. Also ich denke übrigens, wir sind auch in anderen Industrien ja schon längst dabei. Also wer heute sein höherklassiges Fahrzeug zum Service bringt, der sieht auch, wie viel er plötzlich hinlegen muss, obwohl er da schon ein Auto stehen hat. Ja, und da wird Service gemacht und für diesen Service bezahlt jeder für sein Auto einen ganzen Batzen Geld. Und im Reisebüro, wo der Service übernommen wird, Leistungen, Dienstleistungen auch für den Kunden zu übernehmen, da ist das noch immer nicht gang und gäbe oder noch immer so ein Thema. Ich glaube, wir werden in beiden Richtungen nachdenken müssen. Wir müssen Provisionssysteme so gestalten, dass wir erstens übrigens die massive Inflation und zu erwartende Preissteigerungen nicht in einem Provisionssystem abzubilden haben, dass danach gleich alles killt, nämlich die Marge der Veranstalter. Damit ist am Ende auch niemandem geholfen. Und wir werden auf der anderen Seite dem Kunden auch signalisieren müssen, wenn ich besondere Leistung für dich erbringe, nämlich weil ich vielleicht eine Leistung dreimal buche und umbuche, weil der Kunde sich nicht entscheiden kann, dann muss er dafür auch willens sein, etwas zu bezahlen.
Wir sehen, die Situation bleibt auch in nächster Zeit herausfordernd. Lieber Markus, herzlichen Dank für deine spannenden Einblicke.
Lieber Christian, ich wünsche dir schöne Weihnachten, eine gesegnete Zeit und ja, ich freue mich, wenn wir irgendwann im nächsten Jahr wieder miteinander plaudern.
Das sollten wir schaffen, mein Lieber. Vielen Dank.
Danke.
Lieber Christian, zum Abschluss, und du hast gesagt, das ist die 59. Ausgabe übrigens, die jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hören mit uns. Gibt es von dir auch noch mal eine Meldung so kurz vor Weihnachten, beziehungsweise ein Thema, das abseits des Talks der Woche noch besprochen werden sollte zwischen uns?
Ja, bei der 50. Folge haben wir es übrigens versäumt, eine Flasche Sekt aufzumachen, aber das werden wir dann demnächst, denke ich mal, nachholen. Eine Flasche Sekt macht sicher, oder wahrscheinlich eher Champagner, macht sicher in nächster Zeit dann auch mal der Lufthansa-Vorstand auf. Dem sind nämlich kürzlich vom Aufsichtsrat Boni genehmigt worden, und zwar ja, für das Jahr 2021, wo das ja eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre. Denn da erhielt Lufthansa, wir werden uns alle lebhaft erinnern, ja Staatshilfen im Wert von mehreren Milliarden Euro. Lufthansa hat sich nun eines Tricks, sag ich mal, bedient und will diese Boni als Langzeitzuzahlungen verstanden wissen. Die werden dann erst 2025 ausgezahlt, und auch das nur, so heißt es vom Konzern, wenn alles gut läuft. Und hinzugefügt wird bei der ganzen Arie noch von einem Sprecher, dass der Vorstand von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am stärksten auf Geld verzichtet habe, namentlich Carsten Spohr soll auf 70% seiner Bezüge des Jahres, die er im Jahr 2019 noch hatte, verzichtet haben. Nun, das ist sicher ein Argument. Andererseits muss man wissen, dass im Jahr 2021 immer noch, naja, gute 1,6 Millionen Euro übergeblieben sind. Also über die Runden gekommen sein sollte der Chef und seine übrigen Vorstände auch so. Und nach außen hat, wie ich finde, so ein Thema natürlich durchaus eine fatale kommunikative Wirkung.
Aber weil ja kurz vor Weihnachten ist, Christian, sind wir nicht so, sondern gönnen es ihm und dem kompletten Vorstand und wünschen allen einfach frohe, erholsame Feiertage mit Boni oder ohne. Wir hören uns auf jeden Fall nächstes Jahr wieder und das hoffentlich bitte gesund gestärkt und total ausgeruht und ausgeschlafen. Auf ein schönes Jahr 2023, lieber Christian, und jetzt erstmal auf eine restliche stressfreie Woche.
Dir auch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und dasselbe natürlich allen unseren Hörerinnen und Hörern.
Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.